Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyrer, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Deutschland ist ja aktuell nicht unbedingt dafür so bekannt, ein Frontrunner zu sein, was das Thema Digitalisierung und Software angeht. Und es gibt da so eine Branche, die in den letzten, schon ein paar Jahren besonders gelitten hat und vielleicht auch mehr im Vordergrund stand, dass wir da hinten dran sind als andere Branchen, ist die Automobilbranche. Und das gilt, wenn man auf das Thema Software und Automobil schaut, auch ehrlicherweise nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa. Da ist irgendwie ja so einiges im Argen. Ich finde das persönlich einen ganz spannenden Fall. Und findest du diese Frage, was ist da los und gibt's da vielleicht auch irgendwie eine Lösung? Ein total interessantes Thema. Ich mache ja auch relativ viel im Bereich Softwareentwickler, Schulen mit University for Industry im Automobilbereich und freue mich deswegen total, dass es heute darum geht, dass wir heute mal tief einsteigen in das Thema Automotive Software Stack neu gedacht. Und die heutige Folge geht um die Diskussion, wie könnte das eigentlich funktionieren, dass die deutsche und die europäische Automobilindustrie wieder handlungsfähiger wird. Und find's total cool, dass ich jemanden gewinnen konnte, der in dem Thema nicht nur tief drin ist, sondern der auch einen total optimistischen Blick, wie ich finde, auf ein sehr schwieriges Thema hat. Und freue mich auf eine Diskussion, die vielleicht auch ein bisschen Mut macht und die nach vorne schaut. Mein heutiger Gast ist Stefan Nürnberger. Er ist Gründer und CEO von Wikle. Und lieber Stefan, herzlich willkommen und danke, dass du heute Zeit für uns hast.
Hallo Jan, danke für die Einladung. Freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Ja, Stefan, ich habe, glaube ich, schon im Eingang irgendwie verspüren lassen, dass ich eigentlich gerne sofort reingehen würde in diese Diskussion. Aber bevor wir das machen, unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen uns ja nicht. Magst du nochmal ein paar Sätze zu dir und zu deiner Firma sagen? Wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Und was baut ihr denn da gerade so?
Aber natürlich, sicher. Ja, also wir haben die Firma Wikle, wie du ja schon gesagt hast, gegründet. Ich habe das nicht alleine gemacht. Wir sind 3 Gründer. Wir sind mittlerweile 20 Mitarbeiter und fokussieren uns halt komplett darauf, ein Softwareprodukt anzubieten, das quasi alle Autohersteller so wie Tesla machen kann, rein von der Software. Und das ist also mein Hintergrund, den ich mitbringe. Ich habe selber Informatik studiert in Darmstadt. An alle, die hier zuhören, aus Darmstadt vielleicht. Und dann später in Cybersecurity promoviert und eigentlich erst eine akademische Karriere eingeschlagen, also Postdoc und dann sogar mal eine Juniorprofessur am Helmholtz-Zentrum für Automotive Security. Also wie machen wir all unsere Fahrzeuge sicher gegen Hackerangriffe? Und da kam dann eigentlich nicht nur die Idee, sondern das Erwachen im Zusammenarbeit mit den ganzen Autoherstellern und Zulieferern. Oh, das ist die Software, die ihr verwendet. Oh, das ist die Software, die ihr verwendet. Oh Gott, da muss was anderes her. So würde kein Mensch bei Google, Apple, Nvidia Software entwickeln. So kann man es kurz zusammenfassen.
Ja, und das finde ich total spannend. Und ich glaube, wir werden ja nachher auch in der Diskussion so ein bisschen an dem vorbeikommen, wie ihr da über eine Lösung nachdenkt. Aber lass uns doch mal damit einsteigen, wie ich auch eingestiegen bin. Wir haben da ja ein Problem, weil das Thema Software wir nicht da sind. Und bevor wir zum Problem kommen, nehmen uns doch mal mit sozusagen in diesen Kontext, in dem wir sind. Hier Software im Bereich Automobil. Worüber reden wir da und warum sollten wir uns damit auch beschäftigen?
Ja, für viele ist vielleicht der Berührungspunkt gar nicht so da, wenn man nicht unbedingt ans Infotainment denkt. Aber ein Fahrzeug hat natürlich viel, viel mehr Software als das, was wir sehen können auf einem Bildschirm, ne? Selbst in den späten 60ern, Anfang 70ern gab es schon erste Steuergeräte in den Fahrzeugen, die nicht nur dann elektronische, analoge Schaltkreise hatten, sondern ein bisschen später, insbesondere in den 80ern, auch wirklich schon Chips, die Software hatten, weil man damit sehr viel einfacher Sachen konstruieren kann, die man am Ende erreichen will. Sicherheitsfunktionen zum Beispiel oder auch kostengünstiger oder manche Sachen. Ich meine, konkretes Beispiel ABS kriegt man gar nicht irgendwie mechanisch oder rein elektronisch hin. Ne? Da muss ein Computer entscheiden, ein Rad dreht gerade durch Und da löse ich die Bremse jetzt mal für eine Hundertstel Sekunde, damit es wieder Grip kriegt und das Ganze eben ein paar hundert Mal die Sekunde, damit wir beim Bremsen auch wirklich geradeaus fahren und nicht plötzlich wegrutschen und so weiter. Und heutzutage haben wir natürlich dann in die Richtung Tausende von verschiedenen Funktionen drin. Na, da gibt es eine Fußgängererkennung, da gibt es Motorrad- und Radfahrererkennung, Notbremsassistenten, Spurhalteassistenten, also eine Menge an aktiver Sicherheit. Und so sind die quasi Zeilen an Code, die in so einem Fahrzeug drin sind, also heute definitiv in den 10 bis 100 Millionen Zeilen an Code. Und das überblickt natürlich ein Mensch nicht mehr so einfach. Und da sind viele, viele, viele Abteilungen beschäftigt. Und da kommt auch so ein bisschen die Problematik her. Denn wenn man sich anguckt, wie so ein Autokonzern aufgebaut ist, rein von einem Organigramm, dann sind die genauso aufgebaut wie ein Auto. Es gibt eine Türabteilung, eine Windschutzscheibenabteilung, eine Schiebedachabteilung, eine Sitzabteilung so ungefähr. Und das heißt, wenn jetzt die Aufgabe ist, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass diese Funktion umgesetzt wird, dann habe ich am Ende ein Sitzsteuergerät, ein Scheibenwischersteuergerät und ein Steuergerät, das mir irgendwie die Lampen ein- und ausschalten kann. Und die Autokonzerne, eigentlich auf der ganzen Welt, haben in den letzten 30, 40 Jahren Lieferketten optimiert. Also dafür gesorgt, diese Steuergeräte möglichst billig einzukaufen. Ja? Pflichtenheft, Lastenheft geschrieben, Spezifikation, muss das und das können. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, ja, irgendwie Tagfahrlichtfunktion haben und Abblendlicht und Fernlichtfunktion und Blinker oder irgendwas. Und dann wird das ausgeschrieben und der, günstigste, sagen wir mal ehrlich, gewinnt den Zuschlag, der alle Funktionen erfüllen kann. Und so wurden dann also Zulieferer immer mehr zu denjenigen, die das eigentliche Wissen haben und die Hersteller zu denen, die wirklich nur Komponenten zusammenstöpseln auf dem Band. Und das hat natürlich Preisvorteile, auch wenn man das heute bezweifeln mag bei den aktuellen Fahrzeugpreisen. Aber hat jetzt in Bezug darauf, wie die Newcomer Fahrzeuge bauen. Tesla hat damit angefangen, mittlerweile gerade die chinesischen Hersteller sind da drin sehr gut. Die haben auf einer grünen Wiese angefangen und die sagen, hey, was soll das? Doch viel zu kompliziert. Wir machen da einen leistungsfähigen Computer rein. Der schaltet uns da alles und wir können uns später entscheiden, neue Funktionen nachzurüsten. Ne? Gibt es ein Update einmal im Monat, so wie ich das vom Handy kenne. Und der Kunde ist zufrieden, denn ich kann mir anhören, was die Kundinnen wollen und dann einfach im nächsten Monat ein Update ausrollen und über Nacht in der Garage hat das Auto dann eine neue Funktion. Und ja, unsere heimischen Hersteller, wie wir, glaube ich, alle wissen, wer irgendein Fabrikat aus Europa fährt, da gibt es seltenst mal Updates. Und wenn, dann, habe ich 2, 3 andere Farben an Icons auf dem Touchscreen. Aber inhaltlich haben sich die Funktionen nicht verändert.
In diesem Problem, also du hast das ja sehr plastisch beschrieben, dass wie halt historisch die Autos, also die Konzerne organisiert sind entlang vom Auto. Das kommt ja daher, dass es eben eine Zeit gab vor 20, 30 Jahren, wo Software kaum oder keine Rolle gespielt hat. Vielleicht die Einspritzpumpe eine Software hatte, aber sonst an der Tür des Autos aus meiner Kindheit, da gab es keine Software, weil da war nämlich auch nichts Elektrisches. Ja, so sind die organisiert. Das ist wahrscheinlich, das ist ein Problem. Das hast du ja sehr bildlich erzählt. Ist es auch ein Problem, dass die Unternehmen gar nicht die Leute mit den richtigen Fähigkeiten haben?
Ja, das auch. Das muss man mal ganz offen ansprechen, weil natürlich sind da brillante Köpfe, die dort arbeiten. Aber auf der anderen Seite haben viele einfach keine klassische Software-Ausbildung als Softwareentwickler. Und dementsprechend gibt es wenig Software-Architekten, die sich also Gedanken machen, wie baut man denn sowas möglichst modular, dass ich später nicht, wenn die eine Generation draußen ist, vor einem Haufen Scherben stehe und die nächste nicht mehr anpassen kann, weil ich von vorne anfangen muss. Und da haben wir leider Aufholbedarf. Wenn ich mir das vergleiche mit so einem amerikanischen Startup wie Rivian, wer die kennt, ja, die machen so elektrische Pickup-Trucks, da ist halt ein großer Prozentsatz der Belegschaft mit einem Software-Hintergrund und es wird wie ein Tech organisiert, wie ein Tech-Unternehmen geleitet. Ne? Und hier bei uns sind natürlich die Hersteller und Zulieferer so, dass das irgendwie so 0,1% oder so ausmacht.
Das heißt, wir haben diese Herausforderung, dass wir die Leute nicht haben. Wir haben die Herausforderung, wir sind nicht so aufgestellt. Ja, jetzt hast du gesagt, du hast dieses Rivian-Beispiel, übrigens auch ganz interessante Autos, wenn man die sieht. Ja, wir haben diese Herausforderung. Wozu führt das? Also und irgendwie, da gibt es irgendwie diverse Dinge, die stehen irgendwie in der Zeitung mit Hersteller, Absatzkrise, keine Ahnung was. Aber jetzt sozusagen Wo ist da die Herausforderung? Was heißt das auch für die Zukunft, wenn wir jetzt an die europäische Automobilindustrie denken oder in Deutschland hängen davon Millionen Arbeitsplätze ab? Wo limitiert uns das? Außer, dass vielleicht die Software nicht ganz so toll ist und die Updates nicht so schick sind.
Naja, die Absatzzahlen, du hast das ja indirekt schon angesprochen, sind am Einbrechen seit 3 oder 4 Jahren. Und dementsprechend wird weniger Umsatz gemacht. Es werden Leute entlassen. Das ist natürlich so eine Abwärtsspirale. Und man sieht auf der anderen Seite, dass gerade die chinesischen Autos, die jetzt immer mehr hier auf den Markt drängen, mit genau diesen Funktionen punkten, nicht nur mit einem günstigeren Preis. Und deswegen denke ich, ist jetzt eben genau der richtige Moment, dass wir uns in Europa so aufstellen, dass man sehr viel mehr Wert auf die Software legt und den großen Stellenwert, den sie scheinbar für Kunden hat, anerkennt und dann darauf sich fokussiert.
Und ist das was sozusagen, wo du, ich habe immer so das Gefühl, die Europäer, die sind da bei diesen Themen, genauso wie auch beim Thema Elektro, irgendwie in so einer, ja, die sind nicht mehr am Gestalten. Ja, die sind nur noch so in so einem Catch-up-Modus und die versuchen es irgendwie hinzukriegen und dann basteln sie was, aber es ist eigentlich auch schon wieder veraltet. Ist das auch so, du bist da ja sehr tief drin, aus dem Inneren heraus, weil aus der Software-Ebene. Ist das so, dass die gar nicht mehr gestalten, sondern nur noch hinterherrennen oder ist das übertrieben?
Es kommt darauf an, auf welcher Ebene man schaut. Also es gibt ja diesen Spruch, ne, die einzige Art und Weise, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Und dazu müsste man sie halt gestalten. Ne? Wenn man nur hinterher rennt, dann kann man auch nicht mehr richtig vorhersagen, was als nächstes kommt, wird also noch schwieriger. Von außen betrachtet, wenn ich jetzt einfach Features vergleiche, ist es leider der Fall. Ne? Da hängen viele Fabrikate hinterher. Fühlt sich irgendwie das Navi nicht flüssig an, die Spracherkennung will nicht das machen, was ich gerade gesagt habe. Und das sorgt natürlich für Frustration. Aber wir arbeiten ja auch mit den Herstellern und Zulieferern auf der technischen Ebene zusammen. Und die können wahnsinnig viel. Die haben auch gute Ideen. Das scheitert dann aber oft an verkrusteten Organisationsstrukturen, dass der gute Wille, tolle Funktionen umzusetzen oder mal einen radikalen Schritt zu gehen und eine vereinfachte Architektur neu aufzubauen, zentral, sehr viel Software getrieben und so weiter, dann nicht umgesetzt werden kann, weil man halt wie eine Behörde organisiert ist. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, wie dann sowas abläuft. Ich kann natürlich jetzt hier nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, aber man stelle sich vor, bei Google entwickelt man halt Software, in dem sich irgendwie Technikteams über Slack unterhalten, wie eine Schnittstelle aussieht, eine digitale, an der man arbeitet. Und bei solchen Konzernen in Deutschland muss man halt einen A4-Formularantrag auf Papier stellen, ob man jetzt gerade die Geschwindigkeit auslesen möchte und dann kriegt man in 2 Monaten eine Antwort.
Okay. Und hängt das auch mit der Führung zusammen? Weil das, was du ja beschreibst, sind ja Dinge, die hängen natürlich auch mit historisch gewachsenen Organisationen und so weiter zusammen, aber das ist doch eigentlich eine originäre Führungsaufgabe, da reinzugrätschen und zu sagen, so geht's nicht.
Ja, aber es ist nicht ganz so einfach. Zum einen haben wir natürlich nicht die DNA, weil die Führungsleute sind natürlich dann oft schon 20, 30 Jahre bei dem Konzern, haben zum Beispiel irgendwie Maschinenbau oder Elektrotechnik oder sowas als Hintergrund und nicht unbedingt das tiefe Softwareverständnis. Wir sehen das aber jetzt immer mehr. Es gibt etliche Autohersteller, die also C-Level-Position oder VP, eine Vice President oder sowas für Software eingeführt haben. Halte ich für sehr wichtig, damit es da einfach eine Stimme gibt, die sagt, hey, Moment mal, technisch wäre das und das notwendig, weil sich einfach hinzustellen, wie man das bisher gemacht hat oder was eben die letzten 40 Jahre funktioniert hat, zu sagen, wir kaufen jetzt von einem Zulieferer eine Komponente, die mir den Sitz auf die Art verstellen kann. Das reicht ja nicht mehr aus. Man muss ja jetzt sagen, okay, wie programmieren wir denn unsere Software für die Sitzverstellung, für, keine Ahnung, Cloud-Profile, für Musik, für Ambientebeleuchtung? Und man braucht also diese Expertise auch im Konzern und das muss man aufbauen und da muss man wissen, was man tut. Mhm.
Jetzt ist es ja so, dass ihr da so ein bisschen anders nachdenkt, weil ich glaube sozusagen, da passiert was in den Konzernen und auf der anderen Seite, wenn man auch anschaut, mit welcher Geschwindigkeit da ja gerade Veränderung ist, ist wahrscheinlich zu warten, bis diese neuen Rollen und diese neuen Personen und die Organisation hat sich gewandelt und so weiter, das wird ja nicht über Nacht passieren. Und da habt ihr ja so ein bisschen anderen Ansatz, wo ihr sagt, im Prinzip kann man auch anders darüber nachdenken, wie man den Software-Stack angeht. Kannst du das ein bisschen erläutern? Weil das finde ich ganz spannend.
Genau, also das heißt, unsere Motivation damals, als wir das quasi so haben kommen sehen, dass das zum Problem wird, war, wie kriegen wir denn diese Transition möglichst einfach und schrittweise hin, weil ansonsten wird die Angst zu groß sein, eben auf einem leeren Blatt Papier anzufangen, wie das eben so Newcomer gemacht haben, und haben deswegen Techniken entwickelt, die sich auf den Entwickler in den Konzernen fokussieren. Wie können wir das Leben der einzelnen Entwickler möglichst einfach gestalten? Also so wie jetzt beispielsweise heutzutage jemand eine Webseite für, keine Ahnung, irgendwie ein Unternehmen, was man gründet oder so, macht, da schreibt ja keiner händisch HTML-Code und JavaScript-Code und sowas, sondern dann nutzt man irgendein Framework. Man klickt sich was zusammen und dann hat man schon mal eine gute Basis und dann kann man das verfeinern. Und das war auch so unsere Herangehensweise. Wie können wir das für sicherheitskritische Software im Autobereich hinkriegen? Also Ideen schnell umsetzen, schnell auch auf echte Hardware ausführen, sodass man also zum Beispiel dem Chef zeigen kann, hey, das ist eine neue Funktion, das muss es haben. Und dann aber gleichzeitig das ohne Hürden in die Serie bringen, beliebig, also wirklich programmieren können, nicht nur zusammenklicken. Ja. Und ein entscheidender Baustein dabei war immer, dass wir gesehen haben, also unsere vorherigen Erfahrungen, wir alle haben irgendwie so, sagen wir mal, Jobs in und um die Autoindustrie vorher gehabt und Software-Hintergrund eben, dass eines der größten Probleme ist, dass wenn die Fahrzeuge auf den Markt kommen, sie wahnsinnig veraltet sind, weil man Entscheidungen 4 Jahre vorher, so lange dauert im Entwicklungszyklus, gemacht hat, welche Chips setzt man ein, welcher Prozessor ist da drin, wie viel Arbeitsspeicher haben die. Und wenn die dann in Kundenhand sind, macht das natürlich keinen Sinn. Ja? Stell dir mal vor, ich gebe dir jetzt ein iPhone in die Hand und sage, hier ist ein iPhone 11, haben wir halt vor 4 Jahren entwickelt, musst du auch lachen. Ja?
Aber das ist dieses, was ich ja kenne, wenn ich irgendwie ein deutsches Auto, länger her, dass ich da mal ein neues hatte, was ich neues hatte, damals war das komplett veraltet vom Interface. Und da habe ich dann verstanden, dass es halt neu war, als sie im Zyklus da waren, wo sie den Release-Freeze gemacht haben. Und das war halt vor 5 Jahren damals dann.
Genau, und wir haben uns überlegt, okay, was braucht es denn jetzt eigentlich, um das zu durchbrechen? Mhm. Und die Technik, die wir entwickelt haben, ist also, dass wir auf der einen Seite ein Betriebssystem entwickelt haben, das auf den ganzen Steuergeräten laufen kann, das kostenlos ist, das Open Source ist, weil wir wollen, dass das schnell adaptiert wird von so vielen Herstellern wie möglich auf der ganzen Welt, damit sie damit entwickeln können. Und gleichzeitig, und das ist das quasi Produkt, mit dem wir dann eigentlich Geld verdienen, haben wir eine virtuelle Entwicklungsumgebung, in der man ein ganzes Fahrzeug simulieren kann, wie die Steuergeräte miteinander interagieren. Und da haben wir Partnerschaften mit Chipherstellern, die uns, bevor Chips in Serie gehen, teilweise 2-3 Jahre vorher, die virtuellen Chips, weil die brauchen ja auch, bis das dann kommt, ne? Als Simulationen, als virtuelle Maschinen zur Verfügung stellen. Und die sind da schon integriert. Und das heißt, der Hersteller kann sich damit beschäftigen, wie sieht denn meine Softwarearchitektur aus? Welche Funktionen möchte ich denn haben, lange bevor sie sich für eine Hardware entscheiden? Und durch viele Sachen, die wir abstrahieren können, die verschiedenen Chips und Betriebssysteme und alles mögliche, wie das dann technisch funktioniert, erlaubt es also dann unseren Kunden, dass sie die Software, die sie angefangen haben, mal vor einem Jahr zu entwickeln, sich heute umzuentscheiden, oh, es gibt einen neuen Chip, machen wir das dann da drauf, ändern sie quasi ein Klick, anderer Chip, und dann läuft das da drauf und ist schneller oder was auch immer der für Vorteile hat, hat vielleicht KI-Unterstützung. Und sie müssen nicht alles wegschmeißen. Das heißt, sie können plötzlich viel eher anfangen mit ihrer Entwicklung und drehen nicht Däumchen, bis die Hardware verfügbar ist. Und das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum es sonst so altbacken wirkt.
Aber das heißt sozusagen, was eigentlich eure Idee ist und was der Gedanke ist, der, um da eben entsprechend agiler dann auch agieren zu können und schneller agieren zu können, ist im Prinzip ganz neuartig über den Entwicklungsprozess nachzudenken und da diese Zyklen rauszunehmen, indem ich entsprechend da drauf sitze.
Genau, das hast du sehr gut formuliert. Das ist das, was wir machen. Deswegen ist es für manche dann oft ein sehr abstraktes Produkt, weil es eben, weil wir nicht sagen, so, das ist jetzt die Software, wie sie, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ja, Tesla hat, wo schon alles funktioniert, und kann ich die jetzt bitte auf meinem VW installieren? Nee, so einfach geht's nicht. Sondern wir haben quasi die Werkzeuge gebaut, um schnell entwickeln zu können, und lassen dann den Hersteller aber die kreative Freiheit, womit wollt ihr euch denn eigentlich differenzieren? Ja. Und wie sieht denn eure spezifische Fahrzeugarchitektur eben in Hardware und Software aus, und geben denen möglichst viel Freiraum, dass sie diese Entscheidung, die sie da treffen, auch so lange wie möglich über Bord werfen können, weil das ist ja der Hauptgrund gewesen, ne? Dass so ein Feature-Freeze, wie es oft heißt, stattfindet und man dann wissentlich mit veralteter Technik und alten Entscheidungen krampfhaft so lange entwickelt, bis endlich mal
das Auto rauskommt, das sich da nicht verkauft, ne? Weil es halt veraltet ist.
Ja.
Ja, was, jetzt lass uns mal in die Glaskugel so ein bisschen schauen. Ja, deine Kunden sind ja diese europäischen Hersteller, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist eine Branche, da ist unglaublich viel Bashing da. Ja, es ist auch so, wenn man, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich die Produkte anschaut und dann auch insbesondere die Kosten vergleicht, denn Tesla ist schon gewisse Aspekte bezüglich der Führung mal beiseite gelassen, ist ein tolles Auto, wenn man auf den Software-Stack und auch die Reichweite schaut im Vergleich zu manchem Deutschen. Wie siehst du das? Siehst du da, ist das eine, weil ich höre da manchmal so Kommentare, dass der Serial ist vorbei. Ja, also Deutschland wird keine Automobilindustrie haben, wir werden überrannt werden. Dieses neue Xiaomi-Auto habe ich jetzt gerade wieder im Bericht angeschaut. Das ist halt von Preis-Leistung extrem beeindruckend. Ja, haben wir da in Europa noch eine Chance? Warum ja, haben wir noch eine Chance?
Auf jeden Fall. Also, das kam so schnell, dass ich ins Wort gefallen bin, ja.
Ja, ja. Und das war genau das, was ich meine, ich wusste ja, was deine Antwort sein wird, aber das finde ich so schön, weil du so einen positiven Blick hast. Aber, weil das wird ja schon viel Abgesang gemacht und du sagst, nee, wir haben eine Chance.
Ja, denn also es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt in China. Man zeigt da aber natürlich gerne bei den Sachen, die, ich sag mal, anders oder auch besser entwickelt wurden, was geht. Es ist klar, da sieht man einfach irgendwie sowas, was, glaube ich, hierzulande auch mal da war, einfach so ein Mut, Dinge zu machen, was leisten zu wollen, was auf den Markt zu bringen. Da sind wir alle so ein bisschen träge geworden hier, glaube ich. Und das ist ein super Motivator aber auch. Und rein technisch sehen wir ja zum einen, was jetzt bei verschiedenen Herstellern also gerade, ob mit oder ohne unsere Software, entwickelt wird. Und dass man um das mal das Sprichwort umzudrehen, jetzt quasi doch den Schuss gehört hat und sieht, ah, okay, in die Richtung muss es laufen. Und das finde ich sehr schön zu sehen.
Das heißt also, du machst nicht den Abgesang. Hilft uns das da, dass wir am Ende des Tages auch viel Autokompetenz haben und dass wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ja auch eine sehr gut ausgebildete mitarbeitenden Welt hier haben? Glaubst du, das wird sich nochmal auszahlen?
Ja, so Kompetenz auf jeden Fall und vor allem eben auch durch die Erfahrung, Dinge vorhersehen zu können. Also du musst an das denken, du musst jenes machen. Das hat Vor- und Nachteile. Das geht teilweise ins Overengineering. Das kennen wir bestimmt auch alle. Das heißt aber eben auch, dass man, wenn man weiß, was man macht, da schneller am Ziel ist, als wenn man erst rum experimentieren muss. Also ich mache vielleicht mal ein konkreteres Beispiel, dass das nicht so vage klingt. Wenn man jetzt irgendwie so ein Türsteuergerät entwickelt. Ja, da ist die eigentliche Funktion, ne? Zentralverriegelung auf, zu, Einklemmschutz, Fenster und sowas, das kannst du an einem Tag machen. Ne? Das kriegt auch jeder bei einem deutschen Hersteller beim Tag hin. Was dann ein Jahr dauert, ist aber das Drumherum hin und her. Wie kann man da Diagnosefunktionen reinkriegen? Und wie mache ich alle, die das in den verschiedenen Konzernabteilungen nutzen wollen, glücklich? Ne? Da gibt es, ich will sie bei keinem Marken nennen, aber da gibt es eine SUV-Version davon, da gibt es eine kleine Version davon, da gibt es das. Eigentlich könnten doch bitte alle dasselbe Türsteuergerät verwenden. Das ist ganz bestimmt kein Differenzierungsmerkmal, da bin ich mir sicher. Ja. Dass du jetzt sagst, doch, ich nehme aber jetzt diese große SUV-Version, weil da ist der Einklemmschutz, der die Fingererkennung hat, der kann bis zu 2,3 Newtonmeter. Schwachsinn, macht kein Kunde, ja?
Ja.
Aber so werden die entwickelt. Und ich glaube, wenn man den Teil weglässt, dann haben wir so das Beste der beiden Welten. Dann können wir auf Software uns fokussieren, diese Expertise, was braucht es alles, an was muss man denken, wie baut man sowas auch richtig ordentlich zusammen. Und dann kommen da gute Produkte raus. Natürlich haben wir immer noch die hohen Lohn- und Lohnnebenkosten hier. Aber da sehe ich auch ganz ehrlich, es ist immer ein unbeliebtes Thema, aber ich spreche es mal an. Wenn ich jetzt in so einen Konzern gucke, wie sie hier angesiedelt sind und ich sehe, dass da 1200 Leute in einer Schiebedachabteilung arbeiten, dann frage ich mich, ging das nicht auch mit 100?
Das heißt, da sagst du, da sind eigentlich durchaus Produktivitätshebel da, nicht nur bei dem Software-Thema, wo jeder eben nicht mehr seine eigene Türverriegelung entwickelt, sondern eben auch an anderen Stellen und dann kann daraus wieder ein Schuh werden.
Ja, das denke ich. Also es wird halt sehr oft das Rad neu erfunden, weil man diesen Ingenieursanspruch hat von, ich weiß, wie das geht, ist auch gut so. Aber es wäre dann auch vielleicht okay, jetzt mal in Software gedacht, sich die Tür-Library runterzuladen und zu installieren und dann einfach weiterzumachen.
Ja. Vielleicht noch eine letzte Sache, bevor wir dann langsam, glaube ich, die Kurve bekommen müssen. Wenn du so, du beschäftigst ja Tag ein, Tag aus mit Automobilsoftware und Dingen, die softwaremäßig irgendwie gemacht werden. Gab es da irgendwie in letzter Zeit was, wo du gesagt hast, boah, ich habe was Cooles gesehen oder ich habe was Begeisterndes gesehen? Mir ist was über den Weg gelaufen, wo ich sagen musste, total cool, wie das gelöst wurde.
Oh, da fallen mir tausend Sachen ein. Also das ist,
du kannst auch zwei nennen.
Frage, wo man anfängt. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass beispielsweise BMW jetzt in eine Richtung geht, selbst dem Kunden in gerechter Marketingsprache zu verklickern, warum eine moderne, zentralisierte Architektur sinnvoll ist. Sie nennen das jetzt Heart of Joy, mhm. ja, weil das Herz irgendwie jetzt zentral ist und so weiter. Aber was dahinter steckt, ist genau das, was wir besprochen haben, wie Tesla, ja? Zentralcomputer, mhm. Software in-house entwickelt, mhm. ist meiner Meinung nach der richtige Weg.
Das ist das, was in der neuen Klasse drin ist, richtig?
Genau. Mhm. genau. Und super also zu sehen, dass die jetzt wahrscheinlich eine der ersten sind an europäischen Herstellern, die sowas auf den Markt bringen, was eben die Chinesen schon eine Weile haben. Ne? Mhm. Und ansonsten jetzt rein von Funktionen. Das zweite Beispiel sind wir allerdings wieder bei Rivian. Aber das finde ich interessant. Warum stellt denn jetzt Amazon plötzlich mit diesen blauen Rivian-Fahrzeugen die Pakete zu? Ist das bei dir auch so?
Ja, diese blau-grauen, gell? Diese so ein bisschen eigenwillig aussehenden, gell?
Ja, ja, Geschmack ist natürlich
schlecht. Ja, ja.
Also die haben halt bisher ihre, weiß ich nicht, Sprinter oder so gehabt. Mhm.
Genau. Und die haben jetzt so eigene Amazon-Autos und da ist ja ein Rivian drin.
Und genau, das ist ein Rivian. Und ja. Warum lohnt sich das? Naja, weil die jetzt Tagesrhythmus, vielleicht sogar Wochenrhythmus, weiß ich nicht, die Software aktualisieren können und an ihre eigenen Wünsche anpassen können, weil das so eine moderne Architektur ist. Das heißt, denen ist aufgefallen, naja, wenn jetzt Paketzusteller 300 Pakete am Tag ausliefern muss, hilft das, jeweils eine Sekunde irgendwo abzuschneiden. Wenn der Warnblinker automatisch angeht, wenn er den Sitz verlässt, macht er jedes Mal eine Sekunde weg. Wenn das Navi schon anzeigt, das ist der Jan, bei dem ich klingeln muss am Klingelschild und das ist nicht die, weiß ich nicht, Apfelallee 3, dann ist das eine Denksekunde, die weg ist. Ja? Oder die Laderaumtür ist automatisch schon entriegelt, wenn der Funkschlüssel in der Nähe ist, aber der Fahrer gerade ausgeschnitten. Das sind so Kleinigkeiten. Super interessant. Macht, ich rate jetzt mal, 10 Sekunden pro Paketzustellung aus und bei 300 Paketen am Tag halt irgendwie 3000 Sekunden.
Ne? Ja, und mal der Skalierung von Amazon ja. Eine unfassbare Produktivität.
Genau, also es ist also auch mal interessant, finde ich, zu sehen, es ist nicht nur auf Endkunden gemünzt, warum ja. brauche ich irgendwie Software
super und
kann
spannend.
Ich mir dann irgendwie jetzt Katzenvideos im ja. Auto angucken? Nee, ja. es ist am Ende sind natürlich Euro, die dahinter stecken. Ja, Energiefahrzeug, Technik macht sich das sehr bemerkbar.
Cool. Ein ganz tolles Beispiel, wo man sieht, wenn man von der Software First denkt, wohin das führen kann. Ich wäre jetzt eigentlich noch gespannt, was es mit den 998 anderen Beispielen auf sich hat. Aber müssen wir vielleicht mal eine Langfolge machen. Im Sinne der Zeit dieses Formates, lieber Stefan, müssen wir leider so ein bisschen zum Ende kommen. Wenn du nochmal Revue passieren lässt, wir sind ja so ein bisschen eingestiegen mit der Erklärung, welche Rolle spielt auch Software, haben dann so ein bisschen über die Herausforderungen geredet, über das, warum auch Deutschland und Europa nicht da ist und so ein bisschen die Lösung. Wenn du das nochmal so für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen zusammenfasst, ja, so die berühmten drei Dinge zu merken, die drei so what's, was wäre das für dich?
Naja, zum einen, dass Software das Wichtigste wahrscheinlich ist jetzt für die Zukunft, für die Kaufargumente und für die Hersteller, dass wir da aber auf einem guten Weg sind, weil der Groschen also quasi längst gefallen ist, dass das wichtig ist. Jetzt ist eben in den Chefetagen die Frage, okay, wir wissen, dass wir dieses Software-Ding machen müssen, aber was bedeutet das? Und zu guter Letzt, mir persönlich ein wichtiges Anliegen, Open Source. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder sein eigenes Süppchen kochen sollte, sondern dass wir auf eine gemeinsame Basis setzen sollten. Und unser Software-Stack ist Open Source. Dann gibt es auch Initiativen wie Eclipse SDV, steht für Software-Defined Vehicle. Und das heißt, das Verständnis ist jetzt immer mehr da, wir bauen lieber gemeinsam etwas, da bricht keinem Zacken aus der Krone und die Differenzierung findet dann quasi obendrauf in der Applikation statt, aber nicht, ob dein Blinker schneller oder langsamer blinkt.
Cool. Ja, du, vielen Dank. Und dann, ich glaube, damit kann man sehr, sehr viel anfangen. Ich glaube, das ist sehr, sehr verständlich. Hast du vielleicht am Schluss dieses Podcasts auch noch das, was ich meine Gäste immer frage, nämlich noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen anderen Podcast?
Ja, mir fällt ein Buch an. Also ich musste mich ja als Techniker in Unternehmer entwickeln, ne, um dem Traum nachzugehen, mhm. was Erfüllendes zu machen und an den Markt zu bringen. Und die Frage ist natürlich immer, bei 1000 Entscheidungsmöglichkeiten, wie trifft man die richtige Entscheidung und wie kann man entscheiden, ob das jetzt mehr rational oder mehr vom Bauchgefühl entschieden wird. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen, das heißt Never Split the Difference. Und das ist von einem ehemaligen FBI-Geiselverhandler. Okay. Klingt also erstmal ziemlich hart, aber der bricht halt sehr rational herunter, wie entstehen Entscheidungen und wie kriegt man am Ende auch das raus beim Gegenüber. Also es ist nicht um die harte Verhandlungstaktik oder irgendwas, es ist einfach super interessant zu lesen.
Cool. Ja, du, das werden wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Sie in die Shownotes stellen, genauso wie den Link zu Stefan und Wiekle. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, lieber Stefan, vielen Dank für diesen Rundumschlag zum Thema Automotive Software, die vielen interessanten Einblicke und die tollen Beispiele. Danke dir.
Jan, danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.